Ja, ich möchte noch vorausschicken, bevor ich anfange, dass am Dienstag der Frauentreff um 9.30 Uhr wieder stattfindet. Also es geht jetzt auch da wieder los, am Dienstag 9.30 Uhr alle Frauen, nicht nur zum Frühstück, sondern zum Frauentreff. Versteht mich richtig. Ja, die Woche war ein bisschen spannend, war ein bisschen hektisch, zumindest mal für mich. Der Daniel ist ja jetzt am vergangenen Sonntag, sind die zwei aus Afrika wiedergekommen. Hallo Ruth, guten Morgen. Und wie es dann so der Zufall will, Daniel hat sich dann gleich einen Infekt eingefangen. Und deshalb stehe ich hier. Wenn es dann mal klemmt, dann muss der Vater dran. Ja, was machen wir dann? Dann habe ich mir eine Predigt ausgesucht, die ich schon mal gehalten habe hier. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Die, die sich an diese Predigt erinnern, tut wenigstens so, als ob ihr diese zum ersten Mal gehört habt. Okay? Also sehr interessiert gucken und dann eifrig mit dem Kopf nicken, das wäre mir recht dann. Dann weiß ich, okay, es kommt bei euch an. Okay. Ich habe euch keinen Schauspieler mitgebracht, ich habe euch keinen Film mitgebracht, aber ich habe euch ein altes Auto mitgebracht. Das ist ein Dodge Modell Nummer 30 oder von 1916. Auf diesem Bild ist zu sehen ein schönes, altes, glänzendes, schwarzes Auto, wie man sie zu der damaligen Zeit gehabt hat. Man sieht eine wunderhübsche, angezogene Frau in einem vielleicht Sonntagsstaat oder im Hochzeitskleid, ich weiß es nicht. Und es steht ein sehr hübscher, junger Mann daneben und eröffnet ihr Gentleman-like die Tür, dass diese Frau einsteigen kann. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Jedenfalls eine Szene, die wir uns eigentlich so gerne sehen. Zwei hübsche junge Menschen helfen einander. Also er hilft dieser Frau ins Auto und dann geht es irgendwo hin, dass man eine gemeinsame Zeit haben kann. Ich habe euch noch ein anderes altes Auto mitgebracht. Ich weiß nicht, man sieht es nicht so richtig, aber da ist zu sehen eine alte Schrottlaube. Einst und jetzt. Ich habe mich gefragt, was ist hier passiert? Was ist hier passiert, dass aus diesem schönen neuen Auto, mit dem man fahren konnte, was ist da passiert, dass plötzlich hier Jahre später eine alte Schrottlaube liegt? Was ist dazwischen gekommen, dass es so weit kommen konnte? Und ich möchte jetzt auch ein bisschen eine Parallele ziehen zu unserem Leben. Eine Parallele ziehen zu unserem Leben. Was ist da dazwischen gekommen, dass es einstmals so schön war und heute, vielleicht der ein oder andere, jetzt so aussieht wie diese Schrottlaube, die nicht mal mehr dazu in der Lage ist, zu fahren, geschweige denn andere Menschen zu transportieren, andere Menschen eine Freude zu machen. Was ist dazwischen gekommen? Und das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Jetzt hoffe ich, geht weiter. Ich habe ein Problem, Jungs. Houston? Ich habe herausgefunden, oder ich habe für mich die Überschrift gefunden, wenn der Zweifel an der Seele nagt. Meine Frage ist eigentlich, darf ich überhaupt zweifeln? Darf ich in meinem Leben Zweifel haben? Darf ich Zweifel zulassen? Oder bist du so unterwegs, dass du sagst, ein Christ darf nie zweifeln. Wir sind immer stark. Wie die alten Cowboys, aufs Pferd gesessen, Revolver angeschnallt, mir kann nichts passieren. Ein Christ darf nie zweifeln. Und wenn du zweifelst, dann bist du auch kein Christ, ist dann diese Schlussfolgerung. Ich darf nie zweifeln. Ein Christ darf nie Zweifel haben, sonst spreche ich dir den Glauben ab. Machen wir uns ein paar Gedanken über den Zweifel. Wenn der Zweifel an der Seele nagt. Mein erster Punkt wäre hier, der Zweifel ein treuer und unangenehmer Begleiter. Der Zweifel ein treuer und unangenehmer Begleiter. Zweifel ist etwas, was uns Angst macht. Ich hoffe, man sieht's, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wo wird das hinführen, kann ich überhaupt noch so weiterleben, ich komme an meine Grenzen, was ist der Zweifel? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich glaube, wir müssen doch da oben mal was verändern, dass man hier ein bisschen besser sehen kann. Ja, kann das wirklich sein? Ist das eine Fragestellung in meinem Leben? Darf ich solche Fragen zulassen in meinem Leben? Okay, gut. Wie gehe ich mit meinem Zweifel um? Das ist hier die Frage. Oder sie liebt mich nicht. Das ist vielleicht, was viele junge Menschen bewegt oder auch viele ältere, weiß es nicht. Sie liebt mich, ich bin im Zweifel. Sie liebt mich nicht, also ich hänge mich gerade so zwischen die Stühle rein. Und einerseits möchte ich es gern, aber andererseits weiß ich nicht, ob sie es will. Oder steht Gott noch zu mir in meinem Leben? Oder wenn ich jetzt gerade an Nadja denke, dass sie jetzt auf der Intensivstation liegt, wie geht es am Ende meines Lebens zu? Habe ich noch das Vertrauen in Gott, dass Gott es gut mit mir meint? Und jeder, ich weiß nicht, wie jeder heute Morgen hier sitzt, was ihn bewogen hat, heute Morgen hierher zu kommen. Vielleicht Antworten auf die dringendsten Fragen deines Lebens. Liebt mich Gott überhaupt? Ist es der Gott, der mit dem großen Finger zeigt und immer mich drückt? Wie habe ich Gott kennengelernt? Wie ist Gott wirklich? Ich habe da meine Zweifel, ich weiß nicht, wie er ist, was er von mir will. Und ich möchte, ja, was sind dann die Auswirkungen, wenn ich diesen Zweifel vielleicht zulasse? Misstrauen? Ich traue Gott nicht zu, dass er gut ist zu mir. Und dann steigert sich das Ganze. Ich habe Abneigung, ich spüre Abneigung gegen einen Menschen, der mir nicht vertraut. Ich kann den Mensch nicht leiden. Und die nächste Stufe ist der Hass, der dann sich breit macht. Der dann meiner Seele nagt und dann sind die ersten Rostflecken an meiner Seele zu sehen. Und Rostbeulen werden größer. Die Rostbeulen haben ja die Eigenschaft, dass sie erst ganz klein anfangen und dann langsam immer mehr werden, kommt eine Roststelle zur anderen und irgendwann mal bläht sich das auf und man sieht dann richtig eine Rostbeule. Und wenn man dann da reinlangt, was hat man dann? Ein Loch. Also Hass zerstört dann unser Leben. Diese Rostbeulen unseres Lebens werden zu einem unansehnlicher Warze in unserem Leben. Aber wir sind nicht allein. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wir haben Beispiele in der Bibel. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und was sagt Jesus? Komm. Und dann ist der Petrus so mutig und er traut sich's wirklich zu. Er beginnt aus dem Boot auszusteigen. Er vertraut Jesus, der auf dem Wasser ihm entgegengekommen ist. Er vertraut Jesus, er vertraut seinem Wort. Er steigt aus und er fährt, boah, das Wasser trägt mich. ich gehe nicht unter. Das wäre die normale Reaktion oder die normale logische Folge. Wenn ich ins Wasser stehe oder ins Wasser steige, dann gehe ich immer unter. Diese paar Sekunden, für diese paar Minuten, die Naturgesetze außer Kraft. Weil wenn Jesus etwas sagt, dass das dann auch hält, dass das auch trägt. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Es funktioniert. Er macht die Erfahrung, Jesus, wenn Jesus was sagt, dann hält das. Aber als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Wenn wir uns ablenken lassen von Jesus Christus, wenn wir nur auf die Probleme sehen und das, was uns Not macht, der Wellengang, der uns entgegenkommt, die Wellen des Lebens, die sind nicht immer schön. Und manchmal werden wir auch nass gespritzt. Und genau da in dieser Sekunde erfährt er, dass er untergeht. Und Jesus hält ihm seine Hand hin und hält ihn fest und zieht ihn wieder zu sich her, dass er wieder stehen kann. Und was sagt dann Jesus? Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Jesus macht diese Lektion dem Petrus klar. Wenn ich etwas sage, dann stehe ich dazu. Dann funktioniert es auch. Und wenn ich zu dir sage, komm. Dann geh zu Jesus, weil er dich hält. Und selbst dann, wenn du meinst, du gehst unter, da hält er dir noch seine Hand entgegen und holt dich und zieht dich wieder raus. Ich habe noch ein Beispiel. Da gibt es einen Jünger namens Thomas. Viele kennen die Geschichte. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Ihr erinnert euch, das ist die Auferstehungsgeschichte von Jesus selber und Jesus begegnet seinen Jüngern und eben der Thomas war zufällig nicht dabei. Und als ihm die Jünger das erzählten, Jesus lebt, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Ich nicht. Und wenn ich das selber nicht gesehen habe, dann glaube ich es auch nicht. Aber die Geschichte geht weiter. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und mit meiner Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Er hat Zweifel, dass das wirklich wahr ist. Gut, er ist wenigstens ehrlich. Und diese Ehrlichkeit möchte ich euch auch von euch erwarten. Wenn du vor Jesus stehst und Jesus wird vor dir stehen eines Tages, dann wird er von dir wissen wollen, ob du ein Kind Gottes bist, ob du Jesus Christus angenommen hast. Wirklich, du darfst deine Hände in seine Seite legen. Das erlaubt er auch dann später den Thomas. Er steht dann vor ihm, als er ihm neu begegnet. Er begegnet ihm tatsächlich dann, eine Woche später. Und er sagt, komm mal her, Thomas, jetzt siehst du mich. Und jetzt leg deine Hände in meine Wunden, dass dein Zweifel weggeht, dass ich real bin, dass ich derjenige bin, der das Leben zurückgewonnen hat, dass der Vater ihn auferweckt hat, dass der Vater ihm ein neues Leben geschenkt hat. Und Jesus möchte dir auch dieses Leben schenken. Er möchte dir sein Leben geben. Er hat sein Leben für dich gegeben, anstelle deines Lebens. Und er möchte, dass du deine Hände in seine Wunden legst, dass du das annimmst, was er für dich getan hat. Noch ein Beispiel. Johannes der Täufer. Er hört im Gefängnis, von dem Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Und er ließ ihn fragen. Was fragt er ihn? Bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Er, der so Großes getan hat am Jordan, der Jesus Christus höchstpersönlich selber getauft hat, der Jesus Christus erkannt hat, er hat die Stimme gehört vom Himmel, wo Gott selber sagt, das ist mein geliebter Sohn, den hört. Der selber sitzt jetzt im Gefängnis und man muss sich da nicht wundern. Er hat wahrscheinlich schon mit seinem Leben abgeschlossen und so wird es auch dann kommen. Im Gefängnis sitzen der damaligen Zeit, das war nicht wie heute. Heute ist es schon schlimm, aber damals war es da noch schlimmer. Und dass er Zweifel hat, da brauchen wir uns nicht zu wundern. Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der er sich befindet, hat er Probleme damit. Bist du wirklich der, auf den wir warten? Bist du der Messias, der kommen soll, der angekündigt ist? Und Jesus sagt zu ihm, Blinde sehen, Lahme können gehen. Und er sagt, erkenn doch an den Zeichen, die ich getan habe, dass ich wirklich Gott bin, dass ich wirklich Jesus, der Messias bin. Ich bin der Messias und ich werde dich erlösen. Ich werde für dich ans Kreuz gehen. Also selbst drei, es gibt noch mehr, garantiert noch mehr in der Gestalten in der Bibel, die massiven Zweifel hatten. Zweifel hatten, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus sie erlösen möchte, dass Jesus mit ihnen gehen möchte. Kommt zu einem weiteren Punkt, Zweifel, das Urproblem des Menschen. Der Zweifel ist das Urproblem des Menschen.
Ich denke gerade mal was.
Der Zweifel, das Urproblem des Menschen. Jo. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn, machen wir so, Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Gott hat den Menschen geschaffen. Gott ist der Erfinder des Lebens. Gott ist der Erfinder von Adam und Eva. Und soll ich dir was sagen? Gott ist auch dein Erfinder. Gott ist auch deiner. Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Allerdings, ihr könnt ja auch dieses Geschehen von Adam und Eva nachvollziehen. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Sie hatten keinen Zweifel aneinander. Sie hatten keine Scham voreinander. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und er hat dich so gewollt, wie du bist. Deswegen freu dich doch darüber. Und wie viele junge Menschen oder auch ältere Menschen haben Zweifel an sich selbst? Sie zweifeln an sich. Bin ich noch gut genug? Hat Gott mich wirklich so geschaffen, wie ich bin? Und manch einer zweifelt in seinem Leben, in seinem Menschsein. Und wie viele Menschen gehen in den Tod, weil sie sich nicht akzeptieren können, weil sie Zweifel an sich haben. Und sie schämten sich nicht. Da geht's weiter. Und dann kommt der erste Zweifel in das Leben von Adam und Eva hinein. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Der Teufel versteht es, die Absicht Gottes umzudrehen, um den Menschen so zu beeinflussen, mit Worten, dass sie an Gottes Willen, an Gottes Wesen zweifeln. Das ist doch das eigentliche Tragische. Sie haben an Gottes Wesen gezweifelt. Gott will mir was vorenthalten. Gott lügt mich an, er spielt mir etwas vor, was eigentlich nicht sein kann. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte das, was Gott gesagt hat, wirklich wahr sein? Oder tut er mir was vorenthalten? Er gibt mir nicht das, was ich will. Und ich darf nicht das essen, was mir gut tut. Also dieser Baum, der ist ja wirklich spitze. Die Früchte sind ja wirklich ganz toll. Und ich will davon essen. Merkt ihr, was ich gesagt habe? Drei Buchstaben, ein Wort. Ich. Der Mensch sieht nicht mehr Gott, sondern der Mensch sieht sich selber. Und er verschiebt das Ganze, er blickt von Gott weg und sieht nur noch den Baum auf das, was er haben möchte. Ich will haben. An dem Tag, der heute davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was Gott, was gut und böse ist. Richtig, das wird passieren, gesehen. Aber sie haben dem Wort Gottes, sie haben nicht gehorcht auf das, was Gott gesagt hat. Sie haben nicht das getan, was er gesagt hat. Und sie haben erkannt, was gut und böse ist. Und wir wissen auch, was gut und böse ist. Selbst das ist manchmal alles auch noch relativ in unserem Leben. Wenn der Zweifel an der Seele nagt, das Urproblem des Menschen, Zweifel zerstört Beziehungen. In allererster Linie die Beziehung zu Gott. Und das ist das Problem in uns selber, dass wir Gott nicht mehr vertrauen. Die Aufklärung im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat gezeigt oder zeigt, dass der Mensch selber beurteilen kann, was gut und böse ist. Ich bin und ich kann denken, also bin ich. Also ich bin der Maßstab. Ich beurteile. Und so hat man dann auch die Bibel versucht zu beurteilen. Und man hat die Frage gestellt, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Ist die Bibel wirklich Gottes Ausspruch an uns Menschen? Und man hat in den ganzen theologischen Universitäten dieses System der historischen kritischen Methode angewandt. Und man kann heute Theologie studieren wie ein Zahnarzt, Medizin studiert. Man muss nicht eine Beziehung zu Gott haben, aber man hat dieses Instrument, um dann anzuwenden, dass Gottes Wort wirklich nur Gottes Wort zum Teil enthält. Und der Mensch setzt sich darüber hinweg, zu beurteilen, das ist Gottes Wort und das ist vielleicht weniger Gottes Wort. Ein anderer sagt vielleicht, nee, das ist dann vielleicht doch nicht Gottes Wort, und der andere sagt dann so. Und es ist ein Wust durch die evangelische Theologie gegangen, dass man Gottes Wort nicht mehr als Gottes Wort stehen lässt. Und man beurteilt es von außen, wie wenn ich jetzt so hier jemanden sehe, den Frieder jetzt zum Beispiel. Frieder hat ein schönes Jackett an, also muss er sonntags unterwegs sein. Der Mensch setzt sich zum Richter über Gottes Wort. Er macht sich zum demjenigen, der Gottes Wort beurteilen kann. Aber komischerweise, Gottes Wort beurteilt uns und stellt fest, wie wir wirklich sind. Gott, die Zweifel zerstören Beziehungen hauptsächlich zu Gott. Die Beziehung zu Gott wird unterbrochen. Die Beziehung zu Gott ist nicht mehr da. Gott wird ausgeklammert aus unserem Leben. Zweifel, da wurden ihnen beide die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Plötzlich wird das wahr, was Gott ihnen angekündigt hat. Die Beziehung zu Gott ist jetzt nachhaltig gestört. Und wir erleben das ja auch in unserem Leben, dass wir unsere Beziehung zu Gott am Anfang gar nicht gehabt haben. Wir haben keine Beziehung zu Gott gehabt. Gott muss das erst, dieses Problem lösen, dass wir den Weg zu Gott wieder finden können. Dass wir den Weg, dass Gott uns überhaupt eine Initialzündung in unserem Leben macht, dass wir erstmal Gott denken können überhaupt. Und Gott hat dieses Problem dahingehend gelöst, er hat es gelöst. Nicht wir Menschen haben es gelöst. Es liegt uns immer drin, wir wollen Gott, uns einen guten Gott erschaffen. Dabei vergessen wir, dass wir das gar nicht machen können. Gott ist es, der hier initiativ wird. Gott hat selber dieses Problem nicht seinen Engeln überlassen, sondern Gott hat es selbst in die Hand genommen. Gott ist in Christus Jesus Mensch geworden. Wir stellen uns vor, er ist Gott selber und wird Mensch und betritt diese Erde in dieser armseligen Hütte, in dieser armseligen Hülle. Und dann wird er noch so, ist es noch so, dass er Mensch wird, dass er bereit ist, ans Kreuz zu gehen, dass er bereit ist, deine Schuld ans Kreuz mitzunehmen. Und was will er damit erreichen? Dass du frei wirst von der Sünde. Frei wirst von diesem Zustand der Gottlosigkeit. Dass du frei wirst, Gott denken zu können. Dass du frei wirst, ihm sein Leben anzuvertrauen. Sie haben diese Strafe ertragen müssen. Und das müssen wir auch ertragen. Wir leben auch in diesem Zustand der Gottesferne. Und so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Ihn, damit ist Adam gemeint, aber da ist auch Eva damit unter diesem Urteil. Gott hat die beiden aus seiner Gegenwart entfernen müssen, weil Gott in einen solchen Zustand nicht mehr ertragen kann. Er kann diesen Zustand der Sünde nicht ertragen und er muss dann einen Lösungsweg finden, wie ich eben schon gesagt habe. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, darauf zu reagieren. Abraham zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, ihm Gott die Ehre gab. Abraham hat Gott geglaubt. Gott hat ihm versprochen, ich werde dich zu einem Vater vieler Menschen machen. Väter im Glauben. Du wirst Kinder haben, obwohl er keine Kinder hatte. Keine Kinder, die beiden Sarah und Abraham keine Kinder bekommen konnten, obwohl sie fast 100 Jahre alt waren. Also das da geht bei mir das Kopfkino an. Altersheim, stelle ich mir mal vor, es hat ja welche dabei, die sind älter als 60. Kinder, bei uns geht es nicht mehr, also, und die sind fast 100. Und in dem Alter noch Kinder zu bekommen, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Das war damals wahrscheinlich auch nicht anders als heute. Aber trotzdem hat Abraham Gott geglaubt. Er hat Gott vertraut. Das, was er gesagt hat, wird er eines Tages auch tun. Es wird er umsetzen. Und wie ist es gekommen? Genauso wie ich gesagt habe. Abraham und Sarah haben ein Kind bekommen. Eine etwas krassere Vorstellung kann ich mir nicht vorstellen. Aber Gott hat das tatsächlich wahrgemacht, was er gesagt hat. Zweifel, das Urproblem des Menschen. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Der Jakobusbrief. Da geht es darum, dass Menschen, die zweifeln, dass Menschen, die nicht Gott vertrauen, was er sagt, dass die an Gottes Wort zweifeln, dass die sind wie Wellen, die hin und her getrieben werden. Stellen wir da so einen Sturm vor, wie der Petrus da erlebt hat, da gehen Wellen hoch und runter. Das ist nicht spiegelglatt. Aber ein Zweifler, der Gott nicht vertraut, das ist einer wie so eine Meereswoge, die hin und her schwankt und schwappt, mal dahin und mal dahin. Nichts Festes. Da ist kein fester Grund da. Da kann man nicht drauf stehen, auf das kann man sich nicht drauf verlassen. Gottes Wort ernst zu nehmen, heute, fällt auch uns schwer manchmal. Gerade wenn wir solche Sorgen haben, die uns ans Existenzielle gehen. Sorgen, die uns wirklich fordern. Sorgen, die uns ja packen. Es ist zum Beispiel einfach, wenn ich jetzt da mir einen Finger geschnitten habe, okay, mache ich mir ein Pflaster drum, tut zwar noch ein bisschen weh, aber das sind keine Sorgen. Da brauche ich nicht an Gottes Wort zweifeln. Es gibt aber Situationen in unserem Leben, da werden wir schon mal kräftig durchgeschüttelt. Okay, dann stehen wir auf, putzen uns und weiter geht's. Aber es gibt Sorgen in unserem Leben, da werden wir nicht nur durchgeschüttelt, da werden wir selber umgedreht. Wenn ein lieber Mensch stirbt, uns verlässt oder in der Gemeinde wir jemanden verlieren, da werden wir durchgeschüttelt. Und dann kommt es darauf an, vertraue ich dem Herrn, auch in solchen dunklen Zeiten, dass es gut mit mir meint. Kommt her zu mir, all ihr mühselig und beladenen, all die ihr mühselig seid und beladen seid. Machst du das dann? Komme ich dann zu Jesus und sage ihm, du Herr, ich pack das nicht. Ich will dir aber vertrauen, dass du es gut meinst, weil Jesus verspricht dir dann, bei mir könnt ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vertraust du ihm dann, dass du dann diese Ruhe bekommen kannst, wenn du zu ihm kommst? Er möchte dir Ruhe geben. Er möchte dir die Lasten abnehmen, die dich quälen, die dich bedrücken, die dich belasten. Und er möchte dir eine Last auflegen. Nehmt auf euch mein Joch, denn meine Last ist leicht zu tragen. Und selbst dann geht er noch mit mir nebenher. Er macht es, das Bild ist, dass er ins gleiche Joch mit hineingeht. Und ich kann mir vorstellen, der Schöpfer Himmels und der Erde hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Kraft als ich. Das heißt, muss ich mich dann großartig anstrengen? Muss ich dann ins Zeug legen und dann, jetzt will ich es meinem Herrn zeigen, was ich kann. Werde ich da weit kommen? Ich wäre ja blöd, wenn ich mich da reinhängen würde. Lass ich ihn doch machen. Er hat doch alles schon vorbereitet. Er hat doch alles schon getan. Er will, dass ich mitgehe und ich brauche mich nicht mal groß anzustrengen. Das will nämlich er tun. Und für ihn ist es wie ein Fingerschnipsen. Er macht es mit der linken Hand, sagen manche. Wollen wir nicht sein wie Menschen, die wie Meereswogen gleichen, die hin und her getrieben werden und nicht zum Ziel kommen? Zweifel zerstören Beziehungen, aber auch zu Menschen. Wir sind Menschen, die auf Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen angelegt sind. Wenn ich zu Linda etwas sage, das und das werde ich in der Predigt machen, dann verlässt die sich drauf. Da ist eine gewisse Art von Grundvertrauen zu mir da, das spüre ich. Und umgekehrt ist es ja genauso, wenn sie etwas sagt, dann verlasse ich mich drauf, dass das, was sie sagt, auch wahr ist. Und ich verlasse mich drauf. Das heißt, wir Menschen sind auf gegenseitiges Vertrauen angelegt. Semi und Dagi haben ja jetzt vor kurzem erst geheiratet. Was ist das? Grundvoraussetzung, dass sie einander vertrauen, dass sie ihre Beziehung miteinander führen können. Und so hat es viele Ehepaare auch unter uns, die spüren, wenn ich dem anderen vertraue, dann geht es mir gut. Dann weiß ich, der andere meint es aber auch gut zu mir. Gegenseitiges Vertrauen ist für uns wichtig. Wir brauchen dieses Vertrauen. Immer wieder müssen wir uns sagen, du, ich hab dich lieb. Und meistens kommt von der Carola, meiner Frau, dann auch die Antwort, ich dich auch. Aber ich verlasse mich drauf, dass sie mich lieb hat. Aber dass ich auch diesen ersten Schritt gehen will, dass ich es ihr sage. Und da tun wir als Männer manchmal ein bisschen schwer. Ich mache euch Mut, sagt euren Frauen, dass ihr sie liebt. Das wird euch nur gut tun. Zweifel zerstören Beziehungen zu Menschen. Und wenn Zweifel zur Verzweiflung führt, zerstört er uns. Es macht uns innerlich kaputt. Wie gesagt, dieses Bild der Rostbeule, es werden jetzt immer mehr. Da ist nicht nur eine große Rostbeule, da ist eine zweite, eine dritte. Manchmal da auch an tragenden Verbindungen für das Auto. Wenn der Rahmen durchgerostet ist, besteht keine Hoffnung mehr. Wenn ein Kotflügel vielleicht mal eine Beule hat, eine Rostbeule, dann kann man den wegmachen oder man kann es wegschleifen. Man kann diesen Kotflügel ersetzen. Aber an tragenden Teilen, wo die Rostbeule mehr und mehr zunehmen, da wird es irgendwann mal einen Schaden nehmen, der nicht mehr zu retten ist. Wenn der Zweifel zur Verzweiflung führt, dann zerstört er uns. Noch ganz kurz, ein drittes: Zweifel kann aber auch zum Vertrauen werden. Den Zweifel darf ich zulassen, wie am Anfang schon gesagt worden ist. Ich darf Zweifel in meinem Leben zulassen, aber es darf dabei nicht stehen bleiben. Wir sind gefordert, einen Schritt weiter zu gehen, aus dem Zweifel ein Gebet zu machen. Aus dem Zweifel ein Gebet zu machen, Herr, du siehst, wie es mir gerade momentan geht. Die Situation ist so verfahren, ich weiß nicht, wie ich umgehen soll damit. Ich weiß nicht, Hü noch Hot. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Ich habe solche viele Möglichkeiten. Wenn du Möglichkeiten hast, Alternativen, dann ist es ja noch gut für dich, dann kannst du ja noch aussuchen. Aber manchmal hast du keine Alternative. Und dann bist du darauf geworfen, Gott zu vertrauen, ihm blind zu vertrauen. Wir können als Zweifel ein Gebet machen. Und selbst Jesus wird angezweifelt. In der Versuchung in der Wüste sollte Gott wirklich gesagt haben, und wenn du mich anbetest, dann stürzt dich von diesem hohen Turm hinunter. Und die Engel werden dich auffangen. Der Teufel macht es ganz raffiniert. Er legt Jesus darauf an, dass er Zweifel hat in der Beziehung zu Gott. Jesus selber wird diese Zweifel erfahren und es wird noch mal schlimmer werden am Kreuz. Was schreit Jesus da am Kreuz? Mein Gott, er sagt es zweimal. Und mit dem er sagt, mein Gott, kann ich dann fast nicht glauben, was er dann noch sagt. Warum hast du mich verlassen? Mein Gott, das ist für mich die schlimmste Situation am Kreuz, wo Jesus selber sagt, Gott hat mich verlassen. Er empfindet es so, als dass Gott ihn verlassen hätte. Es ist eine Empfindung, ein Gefühl. Er weiß ja selber, wenn er sagt, mein Gott, dass das nicht wahr ist. Aber er empfindet es so, als hätte ihn Gott verlassen. Und gerade in dieser schwersten Stunde wird auch Jesus bei dir sein, weil er hat selbst erlebt, dass er auch gerade in diesen tiefen Stunden bei dir sein möchte. Und deshalb hat er uns auch Verheißungen gegeben. Wir werden nachher noch eine betrachten. Er hat uns Verheißungen gegeben und er hat schriftlich gemacht. Er hat uns dieses ganze Buch gegeben. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dieses Buch ist vom ersten bis zum letzten Buchstaben authentisch. Es ist Gottes Wort. Es enthält nicht nur Teile von Gott, sondern dieses Buch ist Gottes Wort. Und ich darf mich kindlich darauf verlassen, was darin geschrieben steht. Ja, ich darf zu Gott kommen. Ich darf mich auf den Weg machen zu ihm. Und das gibt er uns auch schriftlich. Wir können es uns die Brille aufsetzen und wir können es lesen. Und es steht tatsächlich da. Es ist so, es ist Gottes Wort. Ihr braucht keine Zweifel haben, dass Gott es gut mit euch meint. Er gibt es euch schriftlich. Und Zweifel muss man nur richtig justieren. Ich habe mal gucken, vielleicht habe ich noch ein Markstück da oder irgendeine Münze. Oh, sogar ein 2-Euro-Stück. Zweifel müssen richtig justiert werden. Ich habe hier, mache das rechte Auge zu und halte mir jetzt dieses 2-Euro-Stück vor die Nase, vor das Auge, das linke Auge. Was denkt ihr, was ich jetzt sehen werde? Nix. Also es ist, ich sage jetzt mal, die Zweifel oder die Sorgen sind so riesengroß, dass ich andere nicht mehr sehen werde. Wenn ich es aber so mache, und so, Auge zu noch, was sehe ich dann? Dann sehe ich fast den ganzen Saal. Die Münze ist viel zu klein. Das heißt, ich muss den Zweifel, ich muss die Sorgen in meinem Leben so justieren, dass sie nicht zu groß sind und ich dann fast nichts mehr sehe, vor lauter Sorgen und Zweifeln. Ich darf aber auch nicht den Fehler machen, alles zu verniedlichen und ganz weit weg von mir zu halten, damit ich die Sorgen ja gar nicht mehr sehe. Ich bin so ein Typ. Ich verdränge gern. Ist sehr einfach. Man braucht dann immer sich Gedanken machen. Man macht sich dann, ich brauche mir nicht mehr Gedanken machen, wie geht es weiter und was sind die Konsequenzen von da. Aber es gibt auch dann Situationen, dann nimmt man sich so zu Herzen, dass man ganz gar nichts mehr sieht vor lauter Zweifel und vor lauter Sorgen. Deswegen müssen Zweifel an die richtigen Stelle im Fokus gezogen werden. Und das geschieht allein durch Jesus Christus. Wenn wir ihm unsere Zweifel und auch unsere Sorgen, das Sorgen ist ja im Grunde genommen so ein leiser Zweifel, dass Gott mir nicht helfen kann, dass Gott nicht Kraft genug hat oder dass Gott nicht es regeln kann. Sorgen und Zweifel müssen justiert werden. Ich habe dieses Bild mir noch rausgesucht und das passt eigentlich. Auf Englisch steht hier auf der linken Seite ein kleines Mädchen mit einem Bären in der Hand und sie sagt zu Jesus selber: Ich habe aber doch diesen Bär so richtig lieb. Ich liebe ihn doch. Und Jesus selber kniet auf der anderen Seite, auf der rechten Seite: Vertrau mir. Ich habe was viel Besseres, viel Schöneres für dich. Und wir sehen hier hinten auf der anderen Seite, er hat einen 10-mal größeren Bären, als das Mädchen in den Händen hält. Aber so sind wir als manchmal. Trauen wir diesem Ausspruch? Trauen wir Gott, was er sagt? Glauben wir das, was er sagt? Vertrauen wir darauf, dass er es wirklich gut meint, dass er etwas Besseres für uns hat? Ich möchte das Ganze ein bisschen praktisch werden lassen. Ich habe nochmal die 3 Punkte zusammengefasst. Zweifel, ein treuer, unangenehmer Begleiter, den wir so schnell nicht loswerden, so wie ein klebriges Bonbon, Papierchen, das an uns hängt und wir nicht loskriegen. Wir schütteln und machen und tun, aber es hängt immer noch an uns. Wir haben einen Zweifel in unserem Leben, das Urproblem des Menschen. Und wir haben aber auch Zweifel, die zum Vertrauen führen können, wenn wir nicht bei uns stehen bleiben. Gott will eine Antwort des Vertrauens. Gott möchte eine Antwort des Vertrauens, so wie Jesus diesem Mädchen gesagt hat, ich habe was viel Besseres für dich. Er möchte eine Antwort darauf, dass du ihm vertraust und im Bild des Mädchens ihm diesen Bären übergibst. Und er möchte jetzt auch von dir, dass du ihm eine Antwort darauf gibst. Es ist an der Stelle immer für mich wichtig, auch die Konsequenzen von euch einzufordern. Wir können nicht hier jeden Sonntag sitzen, kriegen eine schöne Predigt oder auch nicht, gehen wir raus, war halt nicht so, oder das war doch gut, und dann war es das für uns. Es muss Konsequenzen haben in eurem Leben. Es muss zu einer Entscheidung führen, was ich machen möchte. Wie reagiere ich auf dieses Wort, das Gott uns hält jeden Sonntag? Und jetzt hoffe ich, wird es einigermaßen lesbar sein. Psalm 23 möchte ich euch vorlesen. Ich versuche es mal einzublenden, ob es man einigermaßen sehen kann. Ja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Was lesen wir hier? Der Herr ist mein Hirte? Ist er das wirklich? Ist der Herr der Hirte in deinem Leben, dem du bedingungslos nachfolgst? Was macht ein Hirte? Er führt seine Schafe. Mir wird nichts mangeln als erstes. Mir wird nichts mangeln. Vertraust du Gott, dass er auch gerade in Zeiten des Mangels dich versorgen wird? Wir haben es erlebt, als wir zur Bibelschule gegangen sind. Wir sind mit nichts ausgezogen, wir hatten unser Erspartes. Und wir sind als Familie hingegangen, der Tobi war schon geboren, der Daniel ist zur Bibelschulzeit geboren worden. Wir hatten eine Mietwohnung, wir mussten unsere eigene Miete bezahlen, wir mussten unsere eigene Verpflegung, was man alles so braucht, bezahlen. Und wir haben von unseren Ersparten gelebt. Und Gott hat diese Zeit trotzdem benutzt. Wir sind hinterher reicher gegangen, als wir gekommen sind. Gott lässt sich nichts schenken. Ich möchte Mut machen. Wenn Gott dich einen Weg führt, dann vertrau ihm, dass er auch dich auf diesem Weg führen wird und dir dann das geben wird, was du brauchst. Wir haben gut gelebt. Ich habe, glaube ich, sogar 1,2 Kilo zugenommen damals. Also wir haben nicht darben müssen. Wir mussten nicht irgendwie uns kasteien, dass wir uns einen guten Gott schaffen mussten. Nein, das hat Gott uns alles geschenkt. Wir haben das erlebt, es war so. Er lagert mich auf grünen Auen. Das heißt, die haben nicht nur da auf grünen Auen geschlafen, die haben auch das Gras gefressen. Die haben was zu ihrer Verpflegung gehabt. Er führt mich auch selbst zu stillen Wassern, zu Wassern, die sind nicht reißend. An diesen Wassern kann ich trinken und es schmeckt auch noch. Und er erquickt meine Seele. Das heißt, Jesus meint es gut mit dir, er meint es gut mit mir. Er ist nicht derjenige, der immer mit dem Finger zeigt, jetzt hast du es aber heute in den Sand gesetzt. Nee, Jesus Christus, er will meine Seele erfrischen. Er will mir Gutes tun und er wird mich auch den richtigen Weg weisen. Glaubst du das? Es geht weiter. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todes, Schattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wenn es dann mal jetzt zu Ende geht auf dieser Welt, wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, da ist nicht irgendwie eine Busreise, wo man mit anderen fahren kann, gemeint. Da ist nicht irgendwie eine Erlebnisreise oder irgendwo, wo ich mich dann hinsetzen kann und es geht mir gut. Da macht jemand existenzielle Erfahrungen. Hält das noch, dass Jesus sie mir gesagt hat, ich will dich auch in diesem Tal des Todes begleiten. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Stimmt das wirklich? Und ich denke, viele haben das schon erfahren, die mit Jesus gegangen sind, auch diesen schweren Weg. Jesus ist nicht zu schade, auch diesen Weg mit dir zu gehen. Er wird dich begleiten. Er wird nicht sagen, also mit so Halbtod will ich nichts zu tun haben. Im Gegenteil. Er möchte, dass du Vertrauen fasst und mit ihm mitgehst, auch diese letzte Wegstrecke. Fürcht kein Unheil, denn du bist bei mir, heißt es. Glaubst du das, dass Jesus mit dir gehen möchte? Und dann der letzte Vers, der letzten Verse. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Also diese Szene zu betrachten, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Also da wird mir wahrscheinlich, wenn die Feinde um mich rumstehen und ich sitze da am Tisch und esse gemütlich, da wird mir eher der Bissen im Halse stecken bleiben. Also da könnte ich mich nicht entspannen. Aber David beschreibt hier dieses Bild, selbst da, wo der größte Feind ist, selbst da, wo die größten Widerstände zu sehen sind, selbst da, wo wir angegriffen werden, da schenkst du mir die Ruhe, dass ich zur Ruhe kommen kann. Dass ich selbst da ein Bild habe, wo es mir gut geht, wo ich erlebe, dass Gott zu mir redet und er meint es gut mit mir und er gibt mir was zu essen. Und nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Gott will eine Antwort des Vertrauens. Nimmst du Gott beim Wort? Nimmst du das wirklich ernst, dass Gott zu dir redet und Gott zu dir reden darf? Und das nimmst du wirklich wahr und vertraust ihm und gibst ihm diesen Bären und kriegst, dann machst du die Erfahrung, dass du was viel Schöneres bekommst als deine kleinen, jämmerlichen Gaben, die du in den Händen hältst, mit der du Gott eigentlich nie beeindrucken kannst, weil er was Besseres für dich hat. Amen.